NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Männer mit Bohrmaschinen lösen viele Probleme. Aber schaffen sie womöglich auch neue auf anderen Gebieten? Ist Heimwerken schädlich für die Ehe? Diese Frage wurde noch vor einigen Jahrzehnten allen Ernstes in einer bekannten Zeitschrift diskutiert. Die Antwort kann nachdenklich machen.
Die meisten Frauen haben angegeben, dass Basteln oder Do-it-yourself nicht schädlich für die Ehe sei. Es ist immer noch besser, als wenn der Mann sich in Bars rumtreiben würde und Frauen träfe.
So Jonathan Voges, der jetzt eine Kulturgeschichte des Heimwerkens veröffentlicht hat. Die ist eines der Themen hier im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt sie Wolfgang Müller. Außerdem geht es in dieser Sendung um die Unabhängigkeit Finnlands vor 100 Jahren. Denn die Finnen nutzten damals die Unruhen nach der Oktoberrevolution, um sich von der russischen Vorherrschaft zu befreien. Zunächst aber zu einem Konflikt, der seit Monaten die Schlagzeilen beherrscht, dem Streit zwischen der spanischen Region Katalonien und der Regierung in Madrid. Denn viele in Katalonien möchten nicht nur mehr Autonomie innerhalb Spaniens, sondern die vollständige Unabhängigkeit. Wie bekannt hat die Regierung Rajoy zu scharfen Maßnahmen gegriffen und die katalanische Regionalregierung von Carles Puigdemont kurzerhand abgesetzt. Und auch sonst gehen die Emotionen hoch, offenbar schwingen da Ressentiments und verletzte Gefühle mit, die weit zurückreichen. Wie viel Geschichte steckt also in dem gegenwärtigen Konflikt? Das habe ich den in Madrid lebenden Publizisten und Spanienkenner Martin Darms gefragt.
Es steckt genauso viel Geschichte da drin, wie jeweils benutzt wird von den beteiligten Seiten. Das Interessanteste an der Geschichte ist eigentlich, im Laufe dieser spanischen Geschichte ist es nicht gelungen, die Zentrifugalkräfte, die es, glaube ich, in jedem größeren Land gibt, einzufangen und die Vereinheitlichungskräfte stark werden zu lassen. Hier in Spanien wird manchmal neidisch auf Frankreich geschaut. Auch dort gibt es einen ehemaligen katalanischen Teil, einen baskischen Teil und von dort sind keine entsprechenden Bewegungen wie hier in Spanien bekannt.
Wie erklären Sie sich das, dass die Zentrale in Spanien, wie Sie sagen, niemals so stark werden konnte?
Oh, das sind wirklich sehr komplexe Gründe. Am Ende kann man sie wirklich nur konstatieren. Nachdem Spanien im 16. Jahrhundert ja das damals mächtigste Reich der Welt war, begann dann der Niedergang. Das waren viele Fehlentscheidungen, die jeweils Herrschenden getroffen haben. Am Ende führte es dazu, dass die Zentralmacht in Madrid eben nicht so stark war wie in vergleichbaren Ländern.
Die Katalanen, um jetzt die Region zu nennen, in der es im Moment unruhig ist, die Katalanen feiern ihren Nationalfeiertag jedes Jahr am 11. September. Was hat es mit diesem Datum auf sich? Worauf bezieht sich das?
Ja, das ist recht kurios. Ich fange mal um die Ecke an. Es wäre so, als wenn in Wildeshausen, das ist nämlich die Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, im Landkreis Oldenburg, jeweils den 16. Mai feiern würde. Am 16. Mai 1632 wurde Wildeshausen von schwedischen Truppen erobert, also im Laufe des 30-jährigen Krieges und mehr oder weniger zerstört. Und die Hälfte der Bevölkerung war ein paar Jahre später nicht mehr da, gestorben, geflohen. Was Ähnliches ist im Jahr 1714 passiert. Das war eine Schlacht, ein Angriff auf Barcelona im Zusammenhang mit den spanischen Erbfolgekriegen. Dort gab es zwei Prätendenten, der eine von den beiden hat schließlich gewonnen, der wurde dann Philipp V. Und die Katalanen hatten, wie soll ich sagen, sich unglücklicherweise auf die falsche Seite geschlagen. Das hat mit dazu geführt, dass dann der Sieg von Philipp auch zur Konsequenz hatte, dass bestimmte regionale Sonderrechte in Katalonien, aber übrigens nicht nur in Katalonien, sondern auch in einigen Nachbarregionen abgeschafft wurden.
Aber halten wir fest, an diesem 11. September anno 1714, da hat also Spanien, Madrid sagen wir jetzt mal, Barcelona erobert und mit dem Andenken an diesen Tag erinnern sich die Katalanen an eine Niederlage.
Ja, hat Madrid Katalonien erobert, das ist eine ganz gute Frage. So würde ich das nie nennen, sondern es hat sich eben ein Kronprätendent gegen den anderen durchgesetzt. Wenn sich der damalige Großherzog Karl durchgesetzt hätte, hätte das nicht automatisch das Ende der spanischen Einheit bedeutet. Daran erinnern sich die Katalanen, weil irgendjemand mal beschlossen hat, dass es gut wäre, sich daran zu erinnern, nämlich im Laufe des 19. Jahrhunderts. Es ist nicht so, dass sozusagen vom Jahr 1715 an der 11. September begangen wurde als großes Trauerdatum, sondern Erinnerungspolitik ist immer eine bewusste Politik und man sucht sich Daten, die das eigene Bestreben unterstützen. Und in diesem Fall eben diese Idee, wir haben damals verloren und zwar gegen den Rest Spaniens. Und seitdem wird es gefeiert und es ist jetzt richtig ein offizieller Nationalfeiertag seit 1980.
Gibt es nicht bei der Beurteilung dieser Dinge auch so eine Art rückblickende Grausamkeit? Ich sage es mal an einem Beispiel. In der großen Zeit Spaniens, Sie haben das vorhin erwähnt, da hat nicht nur Katalonien zu Spanien gehört, sondern, wenn ich recht verstanden habe, zeitweise auch Portugal. 1640 haben sich die Portugiesen dann wieder freigekämpft. Die Katalanen haben das zur gleichen Zeit auch versucht, aber nicht geschafft. Und jetzt kommt der heutige Zeitgenosse, leicht zynisch, zeigt auf den Atlas und sagt, klar, da ist doch Portugal, sieht ja jeder. Und den Katalanen sagt er, was wollt ihr eigentlich, ihr gehört doch zu Spanien. Also neigen wir nicht dazu, das, was die Geschichte hervorgebracht hat, auch für gerechtfertigt zu halten?
Ich weiß nicht, ob für gerechtfertigt, aber jedenfalls für den Stand der Dinge. Ja, für selbstverständlich, klar. Irgendwann wird es dann auch selbstverständlich. Auch der Aufstand 1640 in Katalonien war nicht unbedingt ein Aufstand gegen Spanien, sondern es waren Aufstände, wie es zum Beispiel in den folgenden Jahrzehnten in England gegeben hat, gegen die Einquartierung von Soldaten in den Häusern der Schnitter. Das waren die El Segadors, die dann damals ein Lied komponiert haben, was heute die katalanische Nationalhymne ist. Es ist immer die Frage, welchen Blick man darauf wirft, um zu sagen, ja, daraus ist sowas wie ein Nationalgefühl abzuleiten, während eben die Idee der Nation eigentlich erst im 19. Jahrhundert stark geworden ist. Aber es ist wahr, am Ende gucken wir auf die Grenzen, so wie sie da sind und sagen, okay, so sind sie normal, lass uns lieber nicht dran rühren.
Es gibt ja nun keinen festen Maßstab in der Geschichte, ab wann eine regionale Besonderheit so groß ist, dass sie einen eigenen Staat rechtfertigt. Und diese Dinge ändern sich ja auch im Laufe der Zeit. Die meisten Bayern oder Württemberger hätten diese Frage vor 200 Jahren anders beantwortet als heute. Wie sehen Sie dieses Thema in Bezug auf Katalonien? Wie eigen, wie besonders sind die?
Also an erster Stelle steht die katalanische Sprache, die eindeutig Katalonien vom Rest Spaniens trennt. Nun wird diese Sprache aber auch in der Region Valencia und auf den Balearen gesprochen. Und dort gibt es nicht ähnlich starke Sezessionsbewegungen wie in Katalonien. Also ist das nur ein Element. Das andere Element ist tatsächlich dieses Bewusstsein dafür, wir sind was Besonderes. Wenn ich als Madrider, ich lebe seit mehr als 20 Jahren in Madrid, nach Barcelona fahre, habe ich das Gefühl, dass ich in einer ganz ähnlichen Stadt bin, die besondere Schönheit hat, besondere Eigenarten, aber ich fühle mich nicht plötzlich in ein anderes Land versetzt. Was ich in Portugal doch tue. Nun ist sowas sehr subjektiv und ist die Frage, ist das der Maßstab dafür, zu sagen, deswegen gibt es Staatsgründungsrecht. Die Andersartigkeit der Katalanen ist wirklich eine sehr relevante. Neulich hat José Luis Bonet, das ist der Chef von Freixenet, zu mir gesagt, es gäbe ja Katalanen, die keine Spanier sein wollten oder sich nicht als Spanier fühlten. Und dann sagt er, aber sie sind es. Und Herr Bonet selbst ist so ein Katalaner. Man hört ihm das an, der spricht mit einem katalanischen Zungenschlag, der gehört zur berühmten katalanischen Bourgeoisie. Und er sagt, klar, wir haben hier vielleicht was Eigenes, aber dann sollten wir der Motor für den Rest Spaniens sein und uns nicht vom Rest Spaniens abspalten.
Welche Rolle spielt die Franco-Zeit in diesem spannungsreichen Verhältnis Spanien-Katalonien, also die Jahrzehnte der Diktatur von den 1930er bis in die 1970er Jahre?
Die spielt ganz bestimmt eine Rolle. Ich erwähne jetzt die berühmte Taxifahrerin. Wir haben ja als Journalisten reden wir immer mit Taxifahrern und die sind dann oft Volkes Stimme. Da hatte ich neulich eine in Barcelona, die war so Ende 50 und sagte mir, ich als kleines Kind war 4 Jahre alt und musste hören, sprich christlich mit mir. Damit war gemeint, sprich Spanisch und nicht Katalanisch mit mir. Das hing ihr so im Kopf, dass sie sagte, und deswegen ist heute immer noch begründet, dass Katalonien sich von Spanien abspaltet. Man muss aber bedenken, dass die Franco-Zeit, klar, die katalanische Sprache wurde unterdrückt in dieser Zeit. Nicht so absolut, wie man heute denkt. Ab den 60er Jahren gab es gewisse Öffnungen, womit manche katalanischen Bourgeois gar nicht so viel anfangen konnten. Die hatten so das Gefühl, das ist jetzt die Invasion des Dorfes. Ne? Als wenn in Hamburg plötzlich alle Leute anfangen müssten, Plattdeutsch zu reden. Aber es gab diese spezifische Unterdrückung. Ganz Spanien hat unter dem Frankismus gelitten. In Katalonien haben sie zusätzlich darunter gelitten, dass sie ihre Sprache nicht sprechen konnten. Das ist vielen im Kopf hängen geblieben und das ist sicher eine der Wurzeln für so ein Benachteiligungsgefühl, was in Katalonien heute immer noch existiert, obwohl wirklich die Sprache keineswegs mehr unterdrückt wird.
Es war ja so, dass bei dem Übergang von Franco zur Demokratie vor etwa 40 Jahren vieles unter den Teppich gekehrt worden ist, was zu der Zeit vielleicht auch notwendig war, also die Spannungen zwischen Linken und Rechten, auch die zwischen Zentrale und Regionen. Hat man nicht aber danach dann doch versäumt, diese Dinge aufzuarbeiten, sodass jetzt vieles wie mit Urgewalt rausbricht?
Mein Eindruck ist das nicht, dass so viel unter den Teppich gekehrt wurde. Fast im Gegenteil. Es ist ganz interessant, was in den Jahren zwischen 1975 und 1978 passiert ist. 1975 starb Franco, 1978 wurde die spanische, heute noch gültige Verfassung abgesegnet, nämlich vom spanischen Volk, auch vom katalanischen mit großer Mehrheit. Und dort gab es durchaus dieses Bewusstsein, das schlägt sich auch in der spanischen Verfassung nieder, dass es, in diesem Fall wurde es Nationalitäten genannt, dass es die gibt im Rest Spaniens. Was ich ganz bemerkenswert finde, wenn man nach 40 Jahren Diktatur, die das immer versucht hat, nicht nur unter den Teppich zu kehren, sondern ganz bewusst zu unterdrücken, dann ist das schon ganz bemerkenswert zu sagen, wir erkennen das jetzt an in unserer Verfassung. Insofern habe ich nicht das Gefühl, dass viel unter den Teppich gekehrt wurde. Dass da heute was hervorbricht, hat meiner Meinung nach andere Gründe.
Nämlich?
Tja,
Steigert sich ein Teil der Katalanen in etwas hinein?
Ja, das ist immer ungerecht zu sagen, ne? Wie das so ist mit Nationalgefühlen. Niemand von uns wird mit einem Nationalgefühl geboren, sondern wir wachsen da rein in unser Umfeld. Das Umfeld in Katalonien hat sich in den letzten 40 Jahren stark geändert. Und das liegt genau daran, dass es mittlerweile eine autonome Regierung in Katalonien gibt, die unter anderem für die Bildungspolitik zuständig ist und damit auch für die Sprachpolitik. Die hat dann dazu geführt, dass dieses Gefühl, wir sind Katalanen, wir sind vor allem Katalanen, im Laufe der Zeit immer stärker werden konnte. Das ist ja auch nicht schlimm an sich, aber meiner Meinung nach ist das die Basis dafür, dass irgendwann aus diesem Eigenständigkeitsgefühl auch ein Anspruch auf Staatsgründung entstanden ist.
Im Grunde aber hat dann die Liberalität in Bezug auf die Regionen sozusagen diesen Rückschlagseffekt gehabt.
Sagen wir mal so, es hat diesen Effekt gehabt, ja, es kann diesen Effekt gehabt haben. Dazu kommt natürlich politisches Interesse, da wird es dann jetzt sehr komplex, einfach was mit den jeweils Regierenden in Katalonien zu tun hat, welche Interessen die denn hatten, um sich sozusagen der separatistischen Bewegung anzuschließen und zu ihren Führungsleuten zu machen. Da kommt dann wirklich vieles zusammen und am Ende haben wir die Situation, die wir jetzt haben.
Der Konflikt zwischen Spanien und Katalonien und seine historischen und aktuellen Hintergründe, das war der Publizist Martin Dahms. Er ist unter anderem Autor eines Länderporträts von Spanien, das im Christoph Links Verlag erschienen ist. Man könnte fast sagen, wir bleiben beim Thema staatliche Unabhängigkeit. Jetzt aber geht es um Finnland. Hätte man vor 100 Jahren einen Atlas aufgeschlagen, hätte man gesagt, aha, Finnland, das ist ein russisches Großfürstentum. Denn damals gehörte Finnland noch zu Russland, so wie es viele Jahrhunderte zuvor zu Schweden gehörte. Mit anderen Worten, Finnland ist erst seit einem Jahrhundert ein eigener Staat. Demnächst, Anfang Dezember, kann das Land seinen runden Geburtstag feiern und zurückblicken auf den Befreiungskampf im Jahr 1917, also in der turbulenten Zeit des Ersten Weltkrieges und der Russischen Revolution.
Die beiden wohl wichtigsten Ereignisse in den vergangenen 100 Jahren waren die Kriege, der Erste und der Zweite Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg führte zur Unabhängigkeit Finnlands, worauf ein sehr schwieriger, bitterer Bürgerkrieg folgte. Der Zweite Weltkrieg bestimmte wiederum, dass Finnland unabhängig blieb, und das hat bis auf den heutigen Tag das Nationalgefühl der Finnen und ihr Geschichtsverständnis stark beeinflusst. Professor Mika Kallioinen ist Historiker an der Universität Turku im Südwesten Finnlands. Die Stadt hat knapp 200.000 Einwohner und strahlt, so wie der große, sympathische Mann, eine typisch finnische Gelassenheit aus. Das war nicht immer so. Turku hieß unter schwedischer Herrschaft Åbo, erzählt Kallioinen. Sie wird in Schweden noch heute so genannt und war lange die Hauptstadt Finnlands. Erst unter den Zaren ging dieser Status verloren. Ihnen war Turku schlicht zu weit von Russland entfernt. Also machten sie das damals unbedeutende Helsinki zum neuen Zentrum. Es lag deutlich näher an St. Petersburg. Das ist inzwischen mehr als 200 Jahre her. Die Erlangung der Unabhängigkeit dagegen liegt erst ein, aber für das Finnland von heute entscheidendes Jahrhundert zurück, so der Professor. Es war ein blutiger Weg in die Freiheit. Die Finnen hatten in den Wirren der russischen Revolution am 6. Dezember 1917 ihre Unabhängigkeit erklärt. Aber das Land war vom Krieg gezeichnet. Lebensmittel waren knapp, die Arbeitslosigkeit war hoch. Nach einem Generalstreik kontrollierten rote Räte das Land. Soldaten, Bauern und Arbeiter kämpften gegen das weiße Bürgertum um die Vorherrschaft, verloren aber nach nur 3 Monaten. Doch der Schrecken nahm kein Ende. Zehntausende Rote und ihre Sympathisanten, darunter auch Frauen und Kinder, kamen in Konzentrationslager. Ein dunkler Fleck in der Geschichte des Landes, für den kritische Geister eine der zentralen Lichtgestalten des freien Finnlands mitverantwortlich machen, Karl Gustav Emil Mannerheim. Der noch in Russland ausgebildete Offizier war damals Oberbefehlshaber der weißen Truppen und hatte das Morden nicht verhindert. Aber die Zahl der Mannerheim-Bewunderer überwiegt bis heute. Für sie ist er ein, wenn nicht sogar der finnische Nationalheld, der im Zweiten Weltkrieg zunächst mit den Deutschen gegen Russland kämpfte. Legendär ist sein Treffen mit Adolf Hitler, der im Juni 1942 zu Mannerheims 75. Geburtstag nach Finnland gekommen war. Angesichts militärischer Erfolge der Russen hatte Hitler wohl gehofft, mehr finnische Unterstützung zu bekommen. Vergeblich. Mannerheim hielt sich zurück, während Hitler über die Stärke des Gegners sprach. Ein finnischer Tontechniker hat die Unterredung der beiden damals anfänglich heimlich mitgeschnitten, bis SS-Leute dahinter kamen und die Aufnahme stoppten. Sie gilt heute als historisch, weil sie eine der wenigen ist, auf denen Hitler mit normaler Stimme spricht. In diesem Auszug redet Mannerheim zunächst über die Rote Armee.
Ja, wenn man denkt, dass sie 20 Jahre, über 20 Jahre, 25 Jahre beinahe, alles ausgegeben für Rüstung. Nur Rüstung.
Ich habe das vorher nicht geahnt, hätte ich es geahnt, dann wäre mir noch schwer zu Herz gewesen, aber den Entschluss hätte ich dann erst recht gefasst.
Hitler spricht von seinem Entschluss, Russland anzugreifen. Ein halbes Jahr nach diesem Gespräch der beiden fiel Stalingrad. Die Niederlage Nazi-Deutschlands war klar. Mannerheim brach die Beziehungen zu Berlin ab und handelte nach seiner Wahl zum finnischen Staatspräsidenten 1944 einen separaten Waffenstillstand mit der Sowjetunion aus. Finnland behielt seine Souveränität, die demokratische Verfassung und Marktwirtschaft, nahm im Kalten Krieg aber stets Rücksicht auf Moskau, auch wenn es offiziell zwischen den Blöcken neutral blieb. Kritiker der deutschen Annäherungspolitik an den Osten in den 1970er und 1980er Jahren prägten dafür, in Anspielung auf den Drahtseilakt Helsinkis, den nicht eben positiv besetzten Begriff Finnlandisierung. Vorauseilender Gehorsam gegenüber Moskau wurde den Finnen vorgeworfen. Die verweisen aber bis heute auf ihre knapp 1300 Kilometer lange Grenze zum übermächtigen Nachbarn Russland und darauf, dass sie sich vielleicht freiwillig kleiner gemacht hätten als nötig, dies habe ihnen aber ihre weitgehende Freiheit gesichert und die Bildung einer finnischen Identität erst möglich gemacht, sagt der Historiker Kalliuinen. Diese Identität wird aus verschiedenen Quellen gespeist. Wir waren ein Teil Schwedens, dann Russlands, wurden erst danach unabhängig und haben es geschafft, unabhängig zu bleiben. Dazu ist es uns in der jüngsten Vergangenheit gelungen, wirtschaftlich aufzusteigen. Wir sind ein Wohlfahrtsstaat geworden. So etwas ist für die Identität sehr wichtig. Und dann ist Finnland auch ethnisch ein recht einheitlicher Staat, was in Europa außergewöhnlich ist. Das sind die Eckpunkte unserer Identität. Wobei die Wirtschaft in der Finanzkrise 2008 doch erheblich gelitten hat. Der Niedergang der Holzindustrie und der Zusammenbruch des einstigen Handyriesen Nokia werden da oft als Gründe genannt. Im Moment stehen die Zeichen nach Einschätzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD zwar auf Erholung, aber mit dem Zusatz balanced, also ausbalanciert. Zu Deutsch, es geht Schritt für Schritt voran, wird aber dauern. Und doch sonst steht das Land heute vor großen Herausforderungen. Politisch hängen diese Herausforderungen mit Russland zusammen. Ich will nicht von einer Bedrohung sprechen, aber es gibt doch eine politische Realität auf der anderen Seite der Ostgrenze, die Finnland berücksichtigen muss. Dann sind da noch viele andere Gefahren. Eine zentrale ist sicher die Überalterung der Gesellschaft. In Zukunft haben wir vielleicht nicht mehr genug junge Menschen, die für die immer älter werdende Bevölkerung sorgen. Russland. Das war und das ist die große politische Herausforderung. Finnland ist geopolitisch eingeklemmt. Zwischen Ost und West hat aus dieser vermeintlichen Schwäche aber eine Stärke gemacht und sich schon im Kalten Krieg als Mittler profiliert.
Unser Ziel ist, über Entschließungen hinaus zu praktischen Ergebnissen zu gelangen, um der Entspannungspolitik in Europa zusätzlich und mehr Substanz zu geben.
Helmut Schmidt war gerade Bundeskanzler geworden, als er 1974 in dieser Regierungserklärung Helsinki erwähnte. Das war noch während der Verhandlungsphase der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, bei der es fast 2 Jahre und mehr als 2300 Arbeitssitzungen lang um die Formulierung der ein Jahr später unterzeichneten Schlussakte ging. Das Ergebnis: Festschreibung der europäischen Grenzen, auch wenn die nicht als unverrückbar bezeichnet wurden, freierer Handel und Fortschritte im Bereich humanitärer Fragen wie garantierte Meinungs-, Reise- und Informationsfreiheit im Osten. Auch deshalb genießt Finnland im Ausland einen exzellenten Ruf als Vermittler in internationalen Krisen. Ex-Präsident Martti Ahtisaari bekam für seine entsprechenden Bemühungen in Afrika, Asien, im Kosovo oder im Irak 2008 den Friedensnobelpreis. Es ist auch ihm zu verdanken, dass die Lage der Nation heute so gut ist, wie sie der gegenwärtige Präsident Sauli Niinistö beschreibt. Im internationalen Vergleich steht Finnland als außergewöhnlich sicheres, friedfertiges und entwickeltes Land da. Mehrere internationale Rankings belegen, dass Finnland eine sehr stabile und hochentwickelte Gesellschaft ist. So werden wir im Fund for Peace Index erneut als sehr nachhaltig stabiler Staat eingestuft, als einziger in dieser Kategorie auf der ganzen Welt.
Glückliche Finnen, 100 Jahre nach ihrer Unabhängigkeit, also der Entstehung Finnlands als eigenständigem Staat. Das war ein Rückblick unseres Korrespondenten für Skandinavien, Carsten Schmiester. NDR Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Wer 2 linke Hände hat, für den ist das jetzt natürlich kein Thema. Heimwerken, also der mutige Versuch, viele Dinge in Haus und Garten selbst anzupacken. Bei manchen Heimwerkern auch von der Selbstüberschätzung geprägt. Sie könnten auch das irgendwie zusammenstöpseln, schweißen und dübeln, was eigentlich einen Fachmann erfordert. Seit wann gibt es das eigentlich, diese Kultur des Heimwerkens? Und wie hat sie sich im Lauf der Zeiten verändert? Diese Fragen werden unter anderem in einem neuen Buch beantwortet. Wie so oft kam auch beim Heimwerken ein erster Impuls aus Amerika.
In den frühen 1950er Jahren berichteten USA-Korrespondenten in ihren Reportagen immer wieder von finanziell gut betuchten Menschen, die dort ohne persönliche Not in Garagen und Hobbykellern ihre Freizeit verbringen.
Nicht immer kann der Bewohner der neuen Welt seine Pionierinstinkte im eigenen Busch und auf dem eigenen Kartoffelacker befriedigen. Deshalb will doch wenigstens jeder mit den eigenen Händen anfertigen, was in der alten Welt eine Fülle hochspezialisierter Handwerker beschäftigt.
Auch wenn diese Passage doch leicht überheblich klingt, in jenen Jahren schwappte die Do-it-yourself-Bewegung zu uns herüber. Spezialisierte Ratgeber und Zeitschriften wie »Selbst ist der Mann« tauchten auf dem Markt auf. Wie schnell das Heimwerken zum Gesellschaftsthema wurde, wird in der Werbefigur des Wirtschaftswunders deutlich, dem HB-Männchen. Alles beginnt mit einem wackelnden Stuhl. Erst wird nur ein Bein mit der Säge gekürzt, schließlich, weil es immer wieder wackelt, das zweite, dritte und vierte Bein. Und letztendlich werden auch die Beine des Tisches bis auf Wadenhöhe abgesägt, um den Höhenunterschied auszugleichen. Der Heimwerker-Humor mit dem Motiv eines begonnenen, aber nie fertiggestellten Projekts findet Einlass in die Alltagskultur.
Halt! Mein Freund, wer wird denn gleich an die Decke gehen?
Trotz mancher solcher Niederlagen, das Heimwerken entwickelte sich zur Lieblingsfreizeitbeschäftigung der Deutschen, so der Historiker Jonathan Voges in seinem Buch »Selbst ist der Mann«.
Dieser sozial-moralisch-philosophische Impetus, den wir noch in den 50er Jahren hatten, also da wo immer begründet wird, warum das nun Not tut, wird immer weiter an den Rand gedrängt.
Und stattdessen stand im Mittelpunkt Do-it-yourself als entspannender Ausgleich für die Schindereien im beruflichen Alltag. In diesem Zusammenhang wurden nicht nur von den Sozialphilosophen jener Jahre marxistisch anmutende Begründungen ins Feld geführt, so Voges.
Dass sie eben normale Berufsarbeit entfremdet ist, wie sie arbeitsteilig vollführt wird, wie sie eben für jemand anders geleistet wird. Und dem gegenüber wird das Heimwerken beschrieben als genau die entgegengesetzte Praxis. Eben eine Arbeit, die man für sich selber tut, die man selbstbestimmt durchführt und vor allem eine Arbeit, die man im familiären Kontext zusammen mit seiner Familie durchführt.
Der Wiederaufbau nach dem Krieg galt als abgeschlossen. Jetzt ging es nicht mehr darum, die Wohnung bewohnbar zu machen, sondern sie wohnlich zu gestalten. Das war sozusagen ein Luxusdenken gegenüber den Anfängen des Heimwerkens. Denn wenn man weiter zurückschaut, ins 19. Jahrhundert, dann war das Selbermachen ursprünglich kein Hobby, sondern bittere Notwendigkeit. So die Mannheimer Zeithistorikerin Reinhild Kreis.
Das Älteste, was ich gefunden habe, ist ein Buch, »Die Kunst des Tapezierens«, mit Papiertapeten aus dem Jahr 1840. Das ist eine Anleitung für Laien, wie man bei sich selbst zu Hause tapezieren kann, um nicht den teuren Tapezierer rufen zu müssen. Der Autor schreibt davon, dass man die Wand zuerst mal mit einer Mischung aus Lehm, Kälberhaaren und Kalk bestreichen muss, bevor man dann Kleister und Tapeten aufbringen kann.
Später wurde das Heimwerken eine notwendige private Ergänzung zu öffentlichen Wohnungsbauprogrammen. Die Begünstigten mussten mit anpacken. In der Weimarer Zeit, als Wohnungsbau insbesondere für Erwerbslose zum sozialstaatlichen Anliegen wurde, in der Zeit des Nationalsozialismus, als es entsprechende Programme für sogenannte Volksgenossen gab, und auch nach dem Zweiten Weltkrieg, als man im Rahmen von Förderprogrammen Kleinsiedlungen errichtete.
Wo Leute, die wenig Geld haben, aber dringend eine Wohnung brauchen, in Siedlungen angesiedelt werden sollen, wo sie einen Teil der Kosten durch eine sogenannte Muskelhypothek selbst abarbeiten.
Die meisten Arbeiten verrichteten die zukünftigen Bewohner selbst und bekamen dafür vom Staat eine feste Summe und feste Vorgaben. In speziellen Zeitschriften für Kleinsiedler boten Firmen Materialien an und es entwickelten sich Vorläufer einer Heimwerkerindustrie, die sich gleichermaßen an Männer und Frauen richtete. Frauen waren schon im Zweiten Weltkrieg gefordert, handwerkliche Aufgaben zu übernehmen. Das wurde auch so in der Deutschen Wochenschau inszeniert. Fein herausgeputzt präsentierten Anfang der 40er Jahre vier blond gelockte angebliche Schwestern von einem angeblichen Sägewerk Meier, wie sie zu Hause ihren Mann standen.
Als der Bruder, die Arbeiter und die Holzknechte eingezogen wurden, traten diese Mädels ihrem alten Vater zur Seite und übernahmen auch die schwerste Arbeit im Sägewerk.
Und auch zu Hause war bei Frauen handwerkliches Geschick gefordert.
Da wird im Radio beschrieben, dass es im Interesse der Kriegsführung ist und dass man eben nicht den Handwerker belästigt mit kleinen Aufgaben, sondern dass man das bitte selbst erledigen soll.
Während Ende der 1950er, Anfang der 60er Jahre Handwerker viele Aufträge aus Überlastung nicht annehmen konnten und froh waren, dass etwas selbst gemacht wurde, änderte sich das später und sie klagten, dass ihnen Arbeit weggenommen würde. Denn Do-it-yourself-Zeitschriften propagierten inzwischen den omnipotenten Heimwerker, so der hannoversche Historiker Jonathan Voges.
Im Impressum gibt es dann die Forderung, alle Grenzen einzureißen. Also sie gehen davon aus, dass im Grunde alles selber zu machen ist.
Das ging dem deutschen Handwerk nun doch zu weit. Diesem vermeintlichen Alleskönnertum wurden die Grenzen aufgezeigt, zum Teil mit drastischen Bildern wie in einer UFA-Wochenschau aus dem Jahr 1966. Es wird ein leblos auf dem Teppich liegender Mann präsentiert und gezeigt, wie es dazu kam. Durch Basteleien an einem Stromstecker.
In diesem Augenblick steht er vor einer neuen, einer lebenswichtigen Erfahrung. Der Erfahrung nämlich, dass Elektroreparaturen nichts für Laien sind. Doch er meint, ist doch eine Kleinigkeit, meint er.
Doch nun liegt der Tod auf dem Teppich. In den 70er Jahren posierten in der Werbung häufig Männer, die ihre Bohrmaschine kraftstrotzend wie ein Gewehr präsentierten, während die Zeitschrift Emma Frauen dazu aufrief, endlich den Hammer selbst in die Hand zu nehmen. In der Zeitschrift Hör zu wurde die Frage gestellt, ist das Heimwerken schädlich für die Ehe? Die Antwort lässt gleichzeitig aufatmen und stutzig werden.
Die meisten Frauen haben angegeben, dass Basteln oder Do-it-yourself nicht schädlich für die Ehe sei. Es ist immer noch besser, als wenn der Mann sich in Bars rumtreiben würde und Frauen träfe.
In den 70ern findet auch eine Art Politisierung des Heimwerkens statt. Do-it-yourself als Antwort auf den Konsumterror und die Wegwerfgesellschaft. Instandbesetzungen, bei denen dem Abriss geweihte Häuser mit vereinten Kräften restauriert werden oder Repair-Cafés, in denen versucht wird, der geplanten Obsoleszenz von Produkten entgegenzuwirken. Mittlerweile ist das Internet voller Videoanleitungen, in denen jeder Handgriff beim Handwerken demonstriert wird und über die Spaßschiene wird das Heimwerken auch Jugendlichen schmackhaft gemacht, wie im YouTube-Kanal von Finn Kliemann.
Ich weiß halt nicht ganz genau, ob da jetzt Strom auf der Leitung ist. Weil ich nicht weiß, welcher Schalter dafür zuständig ist. Und ich habe keinen Phasenprüfer. Die ganzen Dorfelektroniker arbeiten alle immer unter Spannung. Denen ist das halt egal. Aber ich hänge an meinem Leben. Einfach nur das Gummi hier anfassen, da kann nichts passieren.
Während dieser Entertainer manchmal wie die Wiedergeburt des HB-Männchens wirkt, präsentieren sich andere Blogs snobistisch. Do-it-yourself wird zur Chance, sich mit selbstproduzierten Dingen luxuriös von anderen abzusetzen. Doch auch unabhängig von solchen Modeerscheinungen, das Heimwerken hat sich mittlerweile fest im deutschen Alltag etabliert und alle historischen Entwicklungen sind heutzutage parallel präsent. Heimwerken aus Geldnot, als Ausgleich, aus Spaß, als Hobby und eben als Kult.
Michael Kurt über den langen Weg von der Kunst des Tapezierens aus dem Jahr 1840 bis zum heutigen Heimwerken. Das erwähnte Buch von Jonathan Voges hat den Titel »Selbst ist der Mann«, Do-it-yourself und Heimwerken in der Bundesrepublik Deutschland, erschienen ist es im Wallstein Verlag. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.